Willkommen bei Auslandszeit, eurem Sprungbrett in ein spannendes Leben und Arbeiten jenseits der Heimat. Entdeckt in jeder Folge neue Wege, eure beruflichen Ziele grenzüberschreitend zu erreichen und taucht ein in Geschichten, die zeigen, wie Abenteuer und Karriere Hand in Hand gehen. Ob ihr Inspiration für den nächsten großen Schritt sucht oder praktische Ratschläge braucht, hier beginnt eure Reise ins Unbekannte. Lasst uns gemeinsam die Welt entdecken. Seid ihr bereit? Dann starten wir jetzt.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Hier ist Auslandszeit, euer Podcast rund um das Thema Arbeiten im Ausland. Wir haben heute das Thema Vorbereitung auf den Umzug ins Ausland. Logischerweise geht es ja nicht nur darum, dann im Ausland zu sein und dort zu arbeiten und da eine neue Kultur vielleicht auch aufzunehmen und kennenzulernen, sondern da gehört halt auch ein bisschen Vorbereitung dazu. Wie groß die ist, was man da bedenken und beachten muss, das erzählt uns heute der Matthias. Hallo Matthias, schön, dass du dabei bist.
Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Auslandszeit-Podcast.
Lass uns mal versuchen, das Ganze vielleicht in einer Minute schon abzuarbeiten. Ist es viel Aufwand, ins Ausland zu ziehen?
Ja, das kann ich so pauschal gar nicht sagen, denn die unterschiedlichsten Formen eines Auslandsaufenthaltes ermöglichen dann auch entweder wenig Organisation und Vorbereitung oder besonders viel Organisation und Vorbereitung. Das ist also je nachdem, was man so vorhat, wohin man möchte, vor allem auch sehr, sehr unterschiedlich. Also pauschal kann ich das nicht sagen. Immer gilt natürlich, man sollte sich gut vorher Gedanken machen, man sollte einen gewissen Zeitpuffer einplanen und nicht auf die Idee kommen, hey, ich möchte nächste Woche ins Ausland, denn dann wird es tatsächlich ein bisschen schwierig. Ein bisschen Zeit sollte man grundsätzlich einplanen.
War, glaube ich, zu erwarten, dass du uns jetzt nicht antworten kannst. Es dauert genau 7,5 Stunden Vorbereitung. Aus dem Grund werden wir versuchen, so viele Fragen wie möglich in diesem Podcast zu beantworten. Würde da gerne mal mit dir schon starten. Du hast gerade gesagt, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Was ist denn so überhaupt die Range, in der wir uns bewegen? Also ich sage jetzt mal Ausland, je nachdem, wo man wohnt, ein Wochenende in Holland im Vergleich zu 6 Monate Neuseeland. Da wird ein bisschen Unterschied sein in der Vorbereitung. Was würdest du denn sagen, ist so das Minimum und was so das Maximum, wo man sich bewegt?
Das Maximum ist fast Open-End, würde ich tatsächlich sagen. Man kann ja auch auswandern und nie wiederkommen. Das ist eine Möglichkeit. Das verlangt natürlich besonders viel Vorbereitung. Ist eher ein Thema, was uns auf auslandsjob.de oder auf unseren anderen Plattformen weniger beschäftigt. Wir kümmern uns tatsächlich um die Leute, die eine gewisse Zeit lang im Ausland sein möchten, entweder ein paar Monate, ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr oder bis zu 3 Jahre, zum Beispiel in Australien. Solche Urlaubsreisen, die nur eine Woche gehen, die beschäftigen uns dann auf der anderen Seite auch eher weniger. Es handelt sich da tatsächlich um Auslandsaufenthalte, die von ein paar wenigen Monaten, teilweise auch Wochen, wenn es um ein Praktikum geht, bis hin zu 2-3 Jahren sich drehen. Also das ist so die Spanne, von der man da reden kann.
Wir haben im letzten Podcast über Portugal gesprochen. Da auch nochmal die herzliche Einladung, falls euch dieses Land und Arbeit in diesem Land besonders interessiert, hört gerne mal rein. Wie ist das denn jetzt zum Beispiel in Portugal? Was würdest du sagen, wenn ich mich dazu entscheide, in 4 Monaten in Portugal zu arbeiten, dorthin zu gehen für ein Jahr? Wie lange brauche ich für die Vorbereitung? Wie lange kann ich es rauszögern, wenn ich mal ganz hart prokrastinieren möchte?
4 Monate ist schon mal kein schlechter Zeitpunkt für die ersten Gedanken, die man sich machen muss. Denn es ist ja auch nicht so, dass man, wenn man ins Ausland ziehen möchte und dort auch arbeiten möchte, ja nicht so, dass man direkt einen Job hat. Insofern muss man sich informieren. Man muss sich Gedanken darüber machen, wo will ich genau hin? Ist Lissabon oder Porto etwas für mich? Deshalb ein paar Monate vorher ist schon gut. Es gibt allerdings auch Firmen, Arbeitgeber, die sehr viel kurzfristiger einstellen. Das sind dann teilweise nur 3, 4, 5 Wochen Vorlaufzeit. Riesiger Vorteil bei Portugal und bei allen anderen EU-Ländern sind für uns Deutsche vor allem die Arbeitsbedingungen. Wir brauchen hier kein Visum. Das heißt, wir könnten tatsächlich einfach losreisen, dort beginnen, uns anmelden beim Finanzamt und den Meldebehörden und los geht's. Wir brauchen kein Visum und da ist die Bürokratie insgesamt deutlich, deutlich geringer.
Ja, das Problem ist jetzt, das fühlt sich schon so ein bisschen für mich direkt als große Hürde an. Wir hatten, auch da erinnere ich mich gerne dran, als wir über Portugal gesprochen haben, schon das Problem, dass wir nicht genau wussten, ist Ola die richtige Begrüßung. Wenn ich jetzt dran denke, dass ich da zum Finanzamt muss, Meldebehörde, und außer Ola komme ich da nicht, also du weißt, worauf ich hinaus will. Wie löse ich das Thema? Wie melde ich mich denn da an, ohne Portugiesisch zu können?
Ein großer Faktor und wichtiger Faktor ist hier der Arbeitgeber, der in vielerlei Hinsicht hilft. WebHelp zum Beispiel, eine Firma, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten, die hilft bei jedem einzelnen Schritt. Man kriegt teilweise die Formulare vorgelegt für die Anmeldung. Die sagen dann genau, wo man unterschreiben muss und wie das alles funktioniert. Das heißt, ich muss mich nicht vorher 3 Monate damit beschäftigen, welche Formulare A bis F 3-7 ich nun brauche, sondern ich kann mich darauf verlassen, dass mein Arbeitgeber das alles im Package abliefert und ich das an dem ersten Arbeitstag oder kurz vor dem Onboarding dann alles mit meiner Unterschrift besiegle und schon ist das erledigt. Das ist innerhalb der EU sehr einfach, hatte ich ja schon gesagt. Und wenn der Arbeitgeber noch hilft, noch ein Riesenbenefit obendrauf.
Ich kann mir fast vorstellen, wenn jemand ins Ausland ziehen möchte, auswandern möchte und sich das jetzt anhört, dass das schon fast ein Grund sein kann, zu sagen, ich mache erstmal ein Jahr lang einen Job in so einer Firma, wie du sie gerade benannt hast, einfach um diesen ganzen behördlichen Kram auch abgenommen zu bekommen. Weil das ist ja schon, stelle ich mir schon kompliziert vor ansonsten.
Ja, ich denke auch, dass wenn man das alleine macht, dass das sehr kompliziert ist. Vorausgesetzt, man hat keine Kenntnisse in der Landessprache, dann wird das tatsächlich sehr schwierig. Ja, wie gesagt, Arbeitgeber, mit denen man so einen Auslandsaufenthalt oder Auslandsjob plant, denen ist ja auch daran gelegen, dass junge deutsche Leute vor allem recht problemlos und ohne viel Sorgen starten können mit ihrem Job vor Ort und dann auch eine gute Zeit vor Ort haben. Man möchte die natürlich auch damit locken, dass all dieser Orga-Kram möglichst gering für sie ausfällt. Das ist dann, ja, ein riesen Benefit, auf den auch viele Bewerberinnen und Bewerber schauen. Die Frage, die ich oft bekomme, wenn ich mit Leuten spreche am Telefon, ist, ja, was muss ich dafür alles machen? Die gute Nachricht ist, bei genau so einem Job, einem Auslandsjob innerhalb der EU, meistens recht wenig, insbesondere wenn der Arbeitgeber nachhilft.
Jetzt haben wir also schon mal einen Job. Wir sind gemeldet, auch schon mal gut. Was noch so ein bisschen fehlt, ist wahrscheinlich die Unterkunft. Das stelle ich mir dann auch ein bisschen kompliziert vor. Wie läuft sowas ab? Wie finde ich denn überhaupt eine Wohnung? Was sind da deine Tipps und Ratschläge?
Ja, auch da ist der Arbeitgeber maßgeblich involviert in den allermeisten Fällen Jobs, von denen wir reden. Hier ist es so, dass es teilweise Mitarbeiter-WGs gibt oder die Arbeitgeber stellen für die ersten 3 Monate eine Wohnung zur Verfügung, manchmal kostenfrei, manchmal wird das mit dem Bruttolohn verrechnet. Oder es gibt sehr umfangreiche Hilfe bei der Kontaktaufnahme zu Vermietern vor Ort. All das sind Möglichkeiten, wie einem da Arbeit abgenommen wird bei der Organisation, insbesondere was das Mietverhältnis betrifft. In den allermeisten Fällen ist es so, dass man zumindest für die Anfangsmonate eine Wohnung oder ein WG-Zimmer gestellt bekommt und dann von vor Ort selbst auf die Suche gehen kann. Denn ja, man muss sich das mal vorstellen, man kann ja nicht von Deutschland aus irgendwie in Kontakt mit Vermieterinnen und Vermietern in Portugal treten und dann meinen, man kriegt das beste Angebot. Das ist leider nicht so. Da landet man oft in sehr, sehr teuren Airbnbs. Und auch da wissen die Arbeitgeber ganz genau, wenn wir hier deutschsprachige Leute hinkriegen wollen, die ein gewisses Niveau gewohnt sind, die eben auch möglichst wenig Orga machen wollen, dann müssen wir denen zumindest für die Anfangszeit auch ermöglichen, schon mal ein vernünftiges Dach über dem Kopf zu haben, vielleicht in der Community mit weiteren Mitarbeitern als WG schon mal einen Startpunkt für das soziale Leben haben. Das sind alles Dinge, die da eine Rolle spielen und das wissen die Arbeitgeber ganz genau. Also die holen einen nicht einfach und sagen, mach du mal schön alleine und du kannst dir dann ab dem 13.07. überlegen, wo du schläfst.
Jetzt habe ich noch rausgehört, Airbnb scheint jetzt nicht deine präferierte Lösung zu sein. Wie ist das so bei den Leuten, die ihr vermittelt, die mit euch ins Ausland gehen? Macht da irgendjemand noch Airbnb oder ist das ja, auf der roten Liste sozusagen.
Es ist so, dass manche Arbeitgeber mit Airbnb arbeiten und dann für die ersten 1, 2, 3 Monate eine Wohnung anmieten, allerdings dann für den Arbeitnehmer, für die Arbeitnehmerin. Wenn Leute das selber machen, ist es häufig so, dass es eben Touristenpreise sind, die man da zahlt. Und da kommt man dann mit monatlich, keine Ahnung, 500, 600 Euro auf jeden Fall rum. Das könnte dann deutlich mehr sein, je nachdem, welchen Standard man auch in so einer Wohnung hat. Airbnb ist sehr bekannt. Es ist keine Nische, die es nur in diesem einen Land gibt. Das ist der Nachteil. Aber es spricht nichts dagegen, dort mal zu schauen, wenn man sich selber umschaut. Denn man kann ja auch die Nadel im Heuhaufen finden und das Top-Angebot vielleicht auch bei Airbnb. Grundsätzlich würde ich immer vorschlagen, setzt euch mit euren potenziellen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber auseinander und fragt die, hey, welches Portal kennst du, welches vor Ort bekannt ist, wo vielleicht Leute, die nicht das ökonomische Interesse im Vordergrund haben, Privatwohnungen oder Privatzimmer vermieten. An die Plattform würde ich mich wenden und eben erfragen, welche diese Plattformen genau sind.
Jetzt warst du ja selber in einem Land, was eher außergewöhnlich ist oder außergewöhnlich her. Du warst in Indien. War das auch bei dir direkt mit einem Job verknüpft oder bist du einfach so ins Ausland?
Das war damals Weltwärts. Weltwärts gibt es heute noch. Das ist ein Projekt von der vom BMZ, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, so heißt das genau, ja. Da kann man sich bewerben und wird dann in einem Projekt eingesetzt, eine Art Freiwilligenprojekt, wo man als Volunteer hilft. Und ja, die ganze Programmstruktur drumherum kümmert sich auch darum, dass man dann vernünftig unterkommt. Das kann auch ein privates Zimmer sein, aber in der ersten Zeit war es damals auch so, dass wir erstmal in einem Hostel untergebracht wurden, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und dann möglichst guten Start hatten. Das geht selbst in Indien, auch wenn man wahrscheinlich eine vielleicht chaotische Vorstellung von Indien hat, aber auch da gibt es Wohnungen, in denen man definitiv wohnen kann. Und ja, das hat auch damals bei mir ganz gut geklappt, ohne große Hindernisse.
Ich habe so ein bisschen gehofft, dass du auf eigene Faust dahin bist und uns erzählen kannst, welche spektakulären Dinge du da erlebt hast auf der Wohnungssuche. Aber so war es ja auch, sagen wir mal, eine angeleitete oder an die Hand genommene Reise nach Indien. Und ich merke schon, da hast du auch eine Affinität dann einfach für, ne?
Ja, die großen Abenteuer gab es in puncto Wohnungssuche nicht, aber ein interessanter Fakt. Ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile stark geändert hat. Das wird sicherlich angestiegen sein. Ich habe die Wohnung, in der wir damals gewohnt haben, übrigens mittlerweile auch bei Airbnb gefunden. Und sie ist deutlich teurer als noch vor 10 Jahren, als wir dort waren. Da haben wir nämlich pro Person 30 Euro umgerechnet, pro Monat bezahlt, also 1 Euro am Tag. Das sind die Mietpreise in Indien gewesen, in dem kleinen Dorf, in dem wir gelebt haben. Von solchen Mietpreisen kann man sicherlich in Portugal auch nur träumen, aber in Deutschland alle Male, da kostet es dann bestimmt 15 Mal so viel.
Jetzt gibt es ja nicht nur Portugal, Indien, sondern wir haben auch über andere Länder gesprochen, vielleicht auch ein bisschen näher liegend, ne? Kann ja auch wirklich Frankreich, Holland, Belgien, Österreich, wo auch immer. Ne? Es gibt natürlich dann auch so diese primären Reiseziele, wo es wahrscheinlich auch viel ums Wetter geht. Gibt es da 1, 2 Länder, die dir einfallen, die, sagen wir mal, ein paar mehr Hürden noch mit sich bringen? Weil bis jetzt klingt das gar nicht so kompliziert. Will da jetzt niemandem zu nahe treten, aber klingt ja machbar bis jetzt.
Absolut machbar, definitiv. Das ist nicht das große Hindernis, zumindest innerhalb der EU nicht. Da gelten all die Dinge, die ich auch über Portugal gesagt habe. Meistens hat man einen Arbeitgeber im Hintergrund, der hilft einem dabei und man kann relativ unproblematisch eine Wohnung kriegen und die ganze Orga, kein Visum etc. Spielt dann natürlich auch ein. Also wirklich die Länder, die es in der Nähe gibt, bei denen es wirklich schwierig wird. Also Großbritannien gestaltet sich in der Tat schwieriger zurzeit, eben weil der Brexit das Seinige getan hat. Es ist so, dass man da mittlerweile ein Visum braucht. Es ist nicht so einfach, an die Arbeitgeber heranzutreten. Wir zum Beispiel haben gerade keine einzige Jobanzeige für Großbritannien online, eben weil der Arbeitsmarkt in Großbritannien sehr hart umkämpft ist, sehr verschlossen ist mittlerweile. Man hat es nicht mehr so gerne, wenn EU-Ausländer nach Großbritannien in den Arbeitsmarkt einwandern, in Anführungsstrichen. Das ist also sehr schwierig. Es gibt verschiedene Programme, da geht das noch. Aber ja, innerhalb der näheren Umgebung ist Großbritannien tatsächlich ein schwieriger Kandidat, wenn man sich dahin aufmachen möchte und einen Auslandsjob ganz einfach mal anfangen möchte. Das ist schon schwierig. Ein anderes, komplizierteres Beispiel sind die USA. Auch hier ein total beliebtes Ziel für junge Leute, die eine Zeit lang im Ausland leben wollen. Auch da kann man nicht einfach mal so ein Visum beantragen und ein halbes Jahr arbeiten. Es gibt bestimmte Visaformen, die ermöglichen es zum Beispiel dort ein halbes oder ein Jahr lang als Au-pair zu arbeiten. Aber diese Visaformen sind immer zugeschnitten auf ganz bestimmte Branchen. Au-pair ist ja Kinderbetreuung in einer privaten Gastfamilie. Oder es gibt ein weiteres Visum, welches für Summercamps möglich ist. Da kann man dann 6 bis 10 Wochen in einem Summercamp, auch in der Kinderbetreuung, irgendwo im wunderschönen in den wunderschönen USA, in schönen Nature Camps Kinder betreuen. Das geht alles. Dafür wollen sie auch gerne Ausländer und Ausländerinnen haben. Aber für die Langfristigkeit, wenn es um die richtigen Jobs geht, da schottet sich Amerika ähnlich wie wie Großbritannien ein bisschen ab.
Ich kann mir vorstellen, dass einige den Wunsch äußern, ich möchte mein Englisch verbessern, wenn ich schon Deutschland verlasse. Ne? Das ist, glaube ich, ein Wunsch, den viele in sich tragen, einfach sehr gut diese Sprache zu sprechen. Jetzt sagst du Großbritannien und die Staaten sind schwierig. Da bleibt ja auch nicht mehr so viel über, ne, um das hinzubekommen. Malta fällt mir jetzt spontan ein. Was sagst du jemandem, der anruft und sagt, Matthias, ich will mein Englisch verbessern? Was kann ich tun?
Ja, zum Beispiel ist Malta eine Destination, die da in Frage kommt. In Malta wird Englisch gesprochen. Auch da gibt es hin und wieder interessante Jobmöglichkeiten. Auch in unserem Jobfinder findet man da was. Ansonsten, wenn es jetzt nicht konkret auf einen Job hinauslaufen soll und es vielleicht ein bisschen weiter weggehen soll, ist natürlich immer Australien, Neuseeland oder auch Kanada genannt. Das sind so die drei Top-Destinationen, was Working Holidays angeht. Hier braucht man entsprechend ein Visum, ein Working Holiday Visum. Da muss man sich recht frühzeitig auch drum bemühen, dass man das kriegt. Man muss auch finanzielle Mittel nachweisen. Also das ganze Thema der Organisation, der Vorbereitung, das spielt da schon eine Rolle. Aber wenn man es will, kann man auch das machen. Das ist auch möglich. Und dann kann man bis zu einem Jahr in Kanada, bis zu 3 Jahre sogar unter bestimmten Bedingungen in Australien leben, entsprechend Englisch sprechen und dann sein Englisch aufpolieren. Aber auch wenn wir jetzt mal zurückgehen nach Europa, man hat in den Jobs, die wir zum Beispiel vermitteln, immer auch Kontakt zu ganz vielen internationalen Leuten. Das können Engländer sein, das können Polen, Italiener, Franzosen sein. Man ist da nicht automatisch immer nur mit Portugiesen zum Beispiel in Portugal in Kontakt. Und mit denen spricht man logischerweise auch immer Englisch, denn die wenigsten Leute können alle europäischen Sprachen. Deshalb unterhält man sich dann auf Englisch, das können die meisten. Und auch dadurch verbessert man natürlich sein Englisch.
In der Wirtschaft spricht man gerne von einer sogenannten Burn Rate. Heißt, wie lange kann eine Firma aushalten, wenn kein einziger Cent mehr reinkommt? Ich würde diesen Begriff gerne mal für den Job im Ausland verwenden. Und zwar mit der angehängten Frage, wie viel Geld brauche ich denn, um im Ausland zu arbeiten? Also der Vorteil ist ja, ich fliege nicht einfach ins Ausland und gebe Geld aus und ich verdiene ja auch Geld, aber wahrscheinlich wirst du ja den Leuten empfehlen, es knietief im Dispo oder bis zum Anschlag ist wahrscheinlich schwierig. Was ist denn diese Burn Rate? Wie viele Tage, Wochen, Monate sollte ich denn an Puffer mitbringen und ist das unterschiedlich von Land zu Land?
Ja, das ist definitiv unterschiedlich. Hier gibt es auch Vorgaben, die zu manchen Visa-Bedingungen auch verknüpft werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Australien denke, da muss man finanzielle Mittel nachweisen. Australien möchte sich da absichern, dass man nicht ins Land kommt und das Rückflugticket nicht mehr zahlen kann zum Beispiel. Da muss man einige tausend Euro, bitte nagel mich jetzt nicht fest, da habe ich mich jetzt so direkt nicht vorbereitet, aber es sind einige tausend Euro, ich glaube an die 3000 Euro, die man auf dem Konto nachweisen muss, und das wird stichprobenartig am Flughafen bei der Einreise auch kontrolliert. Das ist also ein ganz harter Faktor, der da eine Rolle spielt. Abgesehen davon, dass man bei so einer Riesenreise hin nach Australien für über ein Jahr unter Umständen natürlich immer ein gewisses finanzielles Polster mitbringen sollte, auch weil man vor Ort vielleicht noch nicht direkt einen Job hat. Bei Jobs innerhalb Europas ist das anders. Da wird niemand durchleuchtet und du musst auch keine finanziellen Mittel nachweisen. Fürs eigene Gefühl, damit man sich besser fühlt, ist es sicherlich hilfreich, dass man ein paar hundert Euro mindestens auf dem Konto hat. Aber weil wir in Europa und innerhalb der EU ja auch immer von einem Auslandsjob sprechen, also ein Auslandsaufenthalt, der direkt mit einem Job verknüpft ist, braucht man keine Nachweise. Man hat direkt ein stetiges Einkommen.
Jetzt ist es ja in Deutschland so, dass wir zum Beispiel eine 6-monatige Probezeit haben. Und ich versuche jetzt so ein bisschen die Nadel im Heuhaufen, vielmehr das Haar in der Suppe. Was kann passieren? Worst-Case-Betrachtung. Ich bin jetzt in einem Job und kriege ja wahrscheinlich erst am Monatsende mein Gehalt. Sprich, ich muss erstmal die ersten 30 Tage vorfinanzieren. Was passiert denn, wenn ich da rausfliege? Passiert sowas? Kann man diesen Job verlieren? Und was mache ich denn dann?
Ja, man kann diesen Job verlieren. Sicherlich ist es ein Arbeitsverhältnis wie jedes andere. Wie man auch in Deutschland seinen Job in der Probezeit verlieren könnte, ist das auch im Ausland so. Die Verträge haben entsprechende Klauseln. Also wenn man sich wirklich nicht gut anstellt, sag ich mal, dann kann das sein, dass das vorkommt. Bei den Leuten, die wir bisher vermittelt haben, ich kenne keinen einzigen Fall, wo das gewesen ist, dass jemand so rausgeschmissen wurde, in Anführungsstrichen. Das ist noch nicht vorgekommen. Es kann aber auch sein, dass man nach 2 Wochen merkt, ey, das ist gar nichts für mich, das Land habe ich mir ganz anders vorgestellt. Auch da hat man natürlich im Rahmen dieser Kündigungsfrist oder der Probezeit die Möglichkeit zu sagen, hey, es ist nichts für mich. Ja, das ist eine Möglichkeit, dass das also nicht von der Firma ausgeht, sondern von dem Kandidaten selbst. Ist unschön manchmal, wenn große Trainingseinheiten am Anfang des Jobs stattfinden, ist es auch so, dass dann diese Trainingseinheiten zurückerstattet werden, dass man da also noch ein bisschen zahlen muss, weil die Firma sehr viel investiert hat in einen. Aber das ist vertraglich geregelt, da kann ich jetzt keine pauschale Aussage treten. Fakt ist, man kann geschmissen werden. Man kann auch frühzeitig gehen, je nachdem, was die vertraglichen Vereinbarungen da vorsehen.
Ist ja auch schon mal gut, ne, dass man, ja, also man darf ja nicht unglücklich irgendwo im Ausland sitzen. Wenn es nicht passt, passt es nicht. Und wie du schon gesagt hast, gerade EU ist dann auch relativ einfach, wenn man ein paar Euro noch auf der Seite hat, kommt man auch schnell wieder nach Hause. Ne?
Ja.
Was sind denn so die größten Fehler, die Menschen machen, wenn sie ins Ausland ziehen? Was fällt dir da so ein?
Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass man sich selbst auch etwas kennt. Also man sollte sich in der Vorbereitung oder in der Überlegung schon auch fragen, ist das etwas für mich? Möchte ich eine gewisse Zeit ins Ausland? In den meisten Fällen ist das ja so, dass man allein ins Ausland geht und nicht mit 3 Freunden den gleichen Job beginnt bei demselben Arbeitgeber in Portugal. Das ist schon etwas, wo man in gewisser Weise offen sein muss, insbesondere der ersten Zeit. Wenn ich total verschlossen bin, Angst habe und mit niemandem Kontakt haben will am liebsten, dann ist das einfach nicht für mich. Das sollte man vielleicht auch schon vorher feststellen. Das ist so ein wichtiger Punkt. Man sollte in sich reinhören und wissen, ist das was für mich? Habe ich Lust auf das Abenteuer? Bin ich ein Mensch, der auch auf andere zugehen kann? Wenn das nicht gegeben ist, dann hat man es am Anfang vor allem schwer, denn da geht es schon darum, dass man Leute kennenlernt, dass man offen ist, lernbereit ist, auch was den neuen Job angeht. All das ist natürlich eine aufregende Zeit. Und wenn man dafür nicht gemacht ist, dann fühlt man sich eventuell unwohl und dann passt es nicht. Das, denke ich, ist ganz, ganz wichtig, dass man weiß, was man will und was man kann.
Ich finde, ich möchte mal einen kurzen Vergleich anbringen. Du bist Veganer, ich bin Vegetarier. Ich glaube, dass das vor 15 Jahren wesentlich schwieriger war, als es heute ist. Das ist der Vergleich, den ich bringen möchte, zu, dass ich glaube, dass es vor 15 Jahren auch wesentlich schwieriger war, einfach ins Ausland zu gehen ein Jahr, im Hinblick auf Kontakt halten. Heutzutage, ich bin in Portugal, ich hol's Handy raus, WhatsApp-Videoanruf und ich bin halt bei meiner Family, ich bin bei meinen Freunden. Früher, wenn du dich erinnerst, irgendwie Telefonkarte, das ist gefühlt 17 Mark die Minute. Das ist ja heute wirklich easy cheesy, im Ausland zu sein.
Ja, ist total lustig, dass du es ansprichst. Ich war ja genau in der Zeit, als das erste Smartphone auf dem deutschen Markt kam, war ich in Indien und plötzlich hat jemand bei Facebook irgendwas mit Android gepostet, stand da noch drunter. Also ich habe genau diese Zeit irgendwie nicht so richtig miterlebt, weil ich komplett woanders war. Und ich bin damals noch immer einmal die Woche, vielleicht alle zwei Wochen in ein Internetcafé gefahren, um mit meinen Leuten, entweder der Familie oder Freunden, zu skypen. Heute kannst du dein Handy nehmen, WhatsApp-Call oder was auch immer anschmeißen und dann hast du die Leute bei dir. Das ist natürlich ein Riesenvorteil für die Leute, die den Kontakt nach Hause auf jeden Fall aufrechterhalten wollen. Und vielleicht so eine kleine Tendenz haben zu Heimweh, wo dann die erste Zeit auch ganz entscheidend ist, dass man auch den Kontakt hält und immer mal wieder telefonieren kann, auch wenn es mal ein bisschen schwieriger sein sollte. Das ist definitiv so, wie du beschrieben hast, viel einfacher als noch vor 10, 15 Jahren.
Vervollständige mal bitte diesen Satz oder diese Person, die ich beschreiben möchte. Die typische Person, die bei euch auf der Plattform einen Job im Ausland sucht, ist Doppelpunkt.
Die ist abenteuerlustig, meistens zwischen 18 und 24 Jahren alt, tendenziell weiblich, aber das kann sich gerne ändern. Also Jungs, bewirbt euch auch. Das ist definitiv so, dass bisher die meisten Leute Bewerberinnen sind. Aber das kann sich ja noch ändern. Was noch? Immer wenn ich mit denen spreche, haben sie tatsächlich Lust auf Ausland. Das ist der Riesenpunkt, der immer wieder genannt wird. Lohn gar nicht so wichtig und das genaue Zielland vielleicht auch nicht, aber die wollen raus, was erleben. Also ja, ich hatte es am Anfang schon gesagt, sie sind abenteuerlustig letztendlich.
Und was sagen die, wenn die wiederkommen? Ich kann mir vorstellen, dass so ein Satz beginnt mit, ich hätte ja nie gedacht, dass...
Ich hätte nie gedacht, dass ich mich so weiterentwickeln kann. Das höre ich ganz häufig, also der Personal Growth, der dahinter steckt, ja, die Entwicklung, die man selber macht, die ist riesig. In aller Regel ist das der erste richtige Job, den ein junger Mensch, der aus Deutschland kommt, dann direkt im Ausland macht, mit allen Hürden und Schwierigkeiten, die da auf einen zukommen, sind natürlich Herausforderungen. Und die allermeisten sagen dann am Ende, ja, dass ich das geschafft habe, da bin ich auch stolz auf mich. Das hätte ich nie gedacht, dass das so gut funktioniert.
Das Coole ist, Matthias, dass ich immer, wenn ich dir jetzt zuhöre, wie du darüber sprichst, denke, das ist eine großartige Erfahrung für viele Menschen in einem gewissen Lebenszeitpunkt. Und das Schöne ist bei der heutigen Folge, dass ich glaube, dass viele diesen Schritt einfach nicht machen, es grundsätzlich wollen, aber nicht machen, weil Bürokratie, Angst und ach, wenn ich da und wie finde ich da eine Wohnung und einen Job und wie Finanzamt und keine Ahnung. Und was wir jetzt gelernt haben alle gemeinsam ist, so krass ist das nicht. Das kriegt man hin und man kriegt vor allem eine Menge Hilfe dabei, wenn man beispielsweise den passenden Arbeitgeber findet, der einem dabei hilft. Ich glaube, Relocation Package ist da das Zauberwort. Kannst du uns da nochmal schnell an die Hand nehmen und das nochmal sagen, weil das hört sich so wunderschön an und ist, glaube ich, auch was Wunderschönes.
Ja, das Relocation Package ist tatsächlich was Wunderschönes. Das ermöglicht einem, ja, eben an die Hand des Arbeitgebers zu gehen, der vermittelt einen eine Unterkunft für die erste Zeit oder sogar für den ganzen Aufenthalt. Es gibt inklusive meistens eine Krankenversicherung ab Tag 1 für sehr, sehr günstige Konditionen. Es sind meistens private Krankenversicherungen. Außerdem ist in dem Relocation Package oft beinhaltet, dass der Flug zurückerstattet wird, zumeist der Hinflug, manchmal auch ein Flug zurück nach Hause als Urlaub zu Hause, quasi über Weihnachten. Was ist noch inkludiert? die Transportkosten vor Ort werden übernommen, also ÖPNV-Ticket wird zurückerstattet. All das können Bereiche oder Teile des Relocation Packages sein.
Matthias, ich schaue raus und sehe graue Wolken, träume mit dir gemeinsam von Portugal, von wenig Bürokratie. Das hört sich alles toll an, muss aber leider wieder hier aus dem Fenster schauen. Das ist ganz schlimm, wenn wir einen Podcast aufnehmen. Ich hoffe, euch, lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, geht es genauso, nur dass ihr den Schritt wagt und sagt, ich mache jetzt den Schritt und gehe ins Ausland. Wenn das jemand sagt, was muss die Person dann machen, Matthias? Was ist das der nächste Schritt?
Einfach mal auf auslandsjob.de schauen. Wir haben da ganz viele verschiedene Jobs, auch in Portugal. Ich habe heute noch geschaut.
Matthias, ich danke dir auf jeden Fall recht herzlich für deine Gedanken, für deine Infos und freue mich auf das nächste Thema und hab immer mehr Fernweh. Das nehmen wir mal so mit und gucken, wie es bei der nächsten Podcast-Folge aussieht. Danke dir, bis zum nächsten Mal.
Danke dir, ich freue mich. Ciao, ciao.